Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
An dem Clip stresst mich schon der Sound. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist der Punkt, warum ich froh bin, dass heute der letzte Teil dieser Serie ist. Dann haben wir den Clip hinter uns. Kein Stress, so heißt diese Serie. Und wir haben uns entschieden, die Serie zu machen bei der Jahresplanung, weil wir wirklich fest davon überzeugt sind, dass jeder von uns bei diesem Thema Hilfe braucht. Stress betrifft jeden. Und ein bisschen Stress braucht sie auch. Gab ja einen sehr berühmten Schlagersänger in Deutschland, der hat gesungen, ein bisschen Stress muss sein, dann ist die Welt. Ja, okay. Nicht ganz so, aber ein bisschen ist es tatsächlich so. Ein bisschen Stress muss sein, vor allem wenn du in einer Kirche bist. Das ist ganz arg wichtig. Du musst mal darauf achten, wenn du den Leuten sagst, die fragen dich, wie geht's dir? Du sagst, gut. Ein bisschen Stress? Okay, läuft. Sag mal zu jemand, gut, nicht nur ein bisschen Stress, dann bekommst du sofort eine Empfehlung für die Seelsorge. Sag mal, mir geht's gut und ich habe noch nicht mal ein bisschen Stress, dann hast du eine neue Aufgabe in der Kirche. Deshalb, also wenn du in der Kirche unterwegs bist, ein bisschen Stress muss immer sein, das ist wichtig. Und tatsächlich glaube ich, dass hinter diesem Witz schon etwas Ernsteres dahinter steckt. Ich glaube, dass das so ein bisschen unsere Grundhaltung ist, mit der wir unterwegs sind. Es ist Kultur in unserem Land, in unserer Gesellschaft, im Schwabenland erst recht. Tu bitte nicht so, als ob du keinen Stress hättest, weil das ist schon so ein bisschen auch ein Empfehlungsmerkmal. Also das sagt ja auch, dass wir aktiv sind. Dass wir unterwegs sind, dass wir uns nicht nur einen faulen Lenz machen, sondern dass wir aktiv durchs Leben gehen und das bringt dann halt auch Stress mit sich, gehört dazu. Aber Stress ist ein ziemlich ernstes Thema und wir haben uns das zum Thema gemacht, diese Serie, weil wir glauben, dass es ganz massiv in unser Glaubensleben eingreift. Wir haben im ICF Movement ein gemeinsames Ziel, das steht über allen ICF-Kirchen drüber, unser Vision Statement. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Und Stress greift alle drei Bereiche an. Du kannst Jesus nicht gestresst ähnlicher werden. Um Jesus ähnlicher zu werden, brauchst du Zeit im Leben. Du brauchst zunächst mal Zeit, um überhaupt mal rauszufinden, wie war Jesus eigentlich. Dazu musst du dir Zeit nehmen, dazu musst du lesen, dazu musst du dich informieren. Du musst rausfinden, aha, das hat Jesus also ausgemacht, das hat ihn geprägt, so war er. So, dann brauchst du Zeit und Inspiration, um für dich herauszufinden, hey, welche Punkte kann ich in meinem Leben eigentlich ändern? Welche Punkte kann ich in Angriff nehmen, um Jesus ähnlicher zu werden? Und dann brauchst du drittens auch noch Zeit und Muße, diese Schritte auch noch zu gehen. Inklusive der Rückschritte, die wir damit erleben. So, du kannst Jesus nicht ähnlicher werden, während du gestresst bist. Das zweite ist, Stress macht dich nicht furchtloser. Im Gegenteil, wir haben uns in der ersten Predigt angeguckt in der Serie, Stress löst eigentlich Fluchtreaktion in uns aus. Das ist dieses Fluchtverhalten, das prägt Stress. Und wenn du fliehst, wirst du nicht furchtloser. Denn wenn du fliehst, dann nimmst du deine Situationen im Leben nicht an, sondern du haust ab. Und dadurch kannst du Furcht nicht abbauen. Und das Dritte, du kannst dein Umfeld nur sehr schwer positiv verändern, wenn du selber gestresst bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du mit gestressten Menschen zu tun hast, dann fällt es schon unglaublich schwer, sich von denen positiv verändern zu lassen. Oder kurz gesagt, Stress arbeitet komplett gegen unsere Vision als Kirche. Und deshalb haben wir es zum Thema gemacht, deshalb wollen wir darüber reden. Letzten Sonntag habe ich über ein Schlüsselelement von Stress gesprochen, das ist die Seele. Unsere Seele ist ständig hungrig, immer darauf aus, gefüttert zu werden, immer auf der Suche nach etwas, was unsere Seele erfüllt. Und wir selber an einem Punkt angekommen, wo wir so wenig Ahnung haben über unsere Seele, dass wir sie eigentlich kaum adäquat füttern könnten. Und deshalb gehen wir eher dazu über, unsere Seele zu betäuben, anstatt sie zu füttern. Und eine Seele betäuben, das macht Stress. Weil da bist du permanent beschäftigt, deiner Seele irgendetwas zu tun, irgendetwas zu machen, damit du ja nicht an diesen Moment kommst, zu erleben, was die Seele wirklich bräuchte. Unsere Seele als ein Stressfaktor, gleichzeitig aber auch als eine Möglichkeit, wirkliche Ruhe zu erleben. Und beim Punkt Seele möchte ich heute weitermachen, wobei der Zusammenhang dir vielleicht nicht sofort klar ist. Heute soll es um das vielleicht den größten Stressfaktor unserer westlichen Welt gehen, um Besitz. Und ich habe emotional vor der Predigt einen echten Fehler gemacht. Ich rede über Besitz und ich bin vorhin raus und habe auf den Parkplatz geschaut. Merkt ihr? War nicht schlau. Ich werde über Besitz reden und darüber dich vielleicht heute ein bisschen kitzeln, vielleicht sogar angreifen, über Besitz nachzudenken und gleichzeitig schaue ich raus und sehe die Macht von Besitz und wie stark Besitz uns prägt. Und dann habe ich mich innerlich beruhigt und habe gesagt, die sind eh alle geleast, von daher ist es ja kein, nein, Spaß. Hey, es soll um Besitz gehen und ich möchte dich heute da an dem Punkt wirklich antriggern, weil ich glaube, dass es mit dir und deinem Stresslevel extrem viel zu tun hat. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du etwas zu sagen hast. Ich danke dir, dass du uns nicht mit ein bisschen Stress stehen lassen möchtest, sondern dass du uns zur Freiheit berufen hast und diese Predigt heute dazu beitragen soll, ein Stück mehr Freiheit zu erfahren. Jesus, dir gehört der Raum, die Zeit. Du darfst wirken durch deinen Geist. Amen. Warum ist Besitz so ein extrem wichtiger Punkt? Vielleicht wichtiger als alle anderen Punkte in Bezug auf Stress. Weil Besitz den doppelten Stressfaktor hat. Besitz stresst uns, wenn wir ihn nicht haben und wenn wir ihn haben. Der stresst immer. Und jetzt denkst du so im ersten Schritt, ja, also Besitz, den ich nicht habe, stresst mich, das kann man nachvollziehen. Das ist nicht so schwierig. Wenn du mal wieder auf die Bahn wartest, wie diese Woche, Stellwerk kaputt, ging nichts mehr hier in Reutlingen, du wartest auf die Bahn und besitzt kein Auto, dann hast du Stress. Wenn du wie ich gestern die Alp hochfährst mit dem Fahrrad und du bist mit dem normalen Fahrrad unterwegs und besitzt kein E-Bike, dann hast du Stress. Aber es gibt auch ernstere Sachen, wo du merkst, hey, etwas nicht zu besitzen, kann schon ganz schön einen Stress auslösen. Vielleicht sind es mehr die Schüler, die Studenten, aber vielleicht auch am Arbeitsplatz, wenn du keine coolen Klamotten besitzt oder nicht den Geschmack besitzt, coole Klamotten zusammenzustellen und erlebst, was Mobbing bedeutet, dann kann dich das Nichtbesitzen von coolen Klamotten massiv stressen. Wenn du auf der Wohnungssuche bist, eine Lebensplanung hast, du hast ein Ziel vor Augen, du möchtest einen Schritt gehen und du stellst fest, es gibt keine bezahlbare Wohnung, in die ich reingehen kann, dann kann dich das stressen und zwar urgewaltig. Wenn du einen Job gerne möchtest, wenn du merkst, Gott hat Talent in dich hineingelegt und da gibt es eine Arbeitsstelle, die vollkommen dir entspricht und du bewirbst dich da drauf und man sagt dir, hey, es ist alles cool, du bist super geeignet, alles klar, aber dir fehlt ein Abschluss. Dir fehlt ein Diplom, dir fehlt eine Befähigung dazu, dann stehst du da und bist gestresst und fragst dich, wie kann es jetzt weitergehen? Und ihr merkt, Dinge, die uns fehlen, können uns stressen. Und das ist noch sehr leicht nachvollziehbar, weil es fast jeder von uns irgendwann mal erlebt. Aber genau gleich ist das auch mit Dingen, die wir besitzen. Freundin von mir, die hat ihr Leben lang vom Pferd geträumt. Die wollte immer ein Pferd haben. Das war für sie das große Ding. Einmal im Leben ein eigenes Pferd. Jetzt hat sie eins. Und sie hat Stress. Und zwar urgewaltig viel. Die Pflege von dem Pferd, die Kosten, die da kommen, Arztkosten, alles, was so da drumherum ist. Es ist Stress. Das große Haus, das du endlich besitzt, von dem du immer geträumt hast, von dem du immer gedacht hast, wow, wenn ich doch hätte. Jetzt hast du es und jetzt macht es Arbeit. Und zwar viel Arbeit. Und ihr könnt nachher euch mal unterhalten, für diejenigen, die Hausbesitzer sind, bemitleidet sie einfach mal ein bisschen. Ihr Armen, merkt ihr, das ist grotesk, gell? Und tatsächlich ist es so, dass uns unser Besitz brutal stressen kann. Die vielen Wiesen, die ich habe, muss ich auch mähen. Das tolle Obst muss ich verarbeiten. Und wir merken, hey, es gibt so ein ganz krasses Phänomen im Leben, das irgendwie seltsam ist. Jeder erfüllte Wunsch gebiert 10 neue. Ist echt crazy, aber es ist so. Du lebst auf etwas hin, du wünschst dir etwas unbedingt und kaum hast du es, merkst du, ah, jetzt bräuchte ich aber auch noch. Und das gehört ja eigentlich auch dazu. Und das ist jetzt die Folge von. Und du merkst selbst, diese lang ersehnten Wünsche sind nicht das Ziel, sondern sind irgendwie die Geburtsstunde von was Neuem. Man denkt so oft, das wäre einfach nur eine Frage von Geld. Und ich kann euch sagen, es ist überhaupt nicht so. Ich war noch relativ jung im Beruf unterwegs, war ziemlich erfolgreich und habe für mich ordentlich verdient, habe aber sehr viele Menschen kennengelernt, die richtig viel verdient haben. Also so viel verdient haben, dass ihnen Kreativität gefehlt hat, es auszugeben. In diesem Klientel habe ich einige Menschen kennengelernt. Und eines ist mir aufgefallen. Die allermeisten von diesen Menschen sind unglaublich ernst und gestresst. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, Reichtum muss nerven. Wenn du diese Leute triffst, die sind nicht entspannt, die sind nicht relaxed. Manche schon, aber dann merkst du, da steckt auch was anderes dahinter. Allein die Tatsache ihres Besitzes macht sie nicht frei und glücklich und entspannt. Es stresst. Woran könnte das liegen? Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und dieser Satz begleitet mich schon eine ganze Weile. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich wirklich geistlich gesehen das tiefe Problem hinter diesem Satz, der da steht? Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Du kommst in deinem Leben an einen Punkt, wo du einen neuen Menschen kennenlernst, wo du dich auf eine neue Gruppierung einlässt, wo du vielleicht Jesus kennenlernst, wo du merkst, dein Herz möchte sich verlieben, zum Beispiel in Jesus. Und du würdest ihm gerne dein Herz geben. Du verstehst, dass Jesus so besonders ist und so wichtig ist, du würdest ihm gerne dein ganzes Herz geben, aber du kannst es nicht. Warum nicht? Weil es gebunden ist. Weil unser Herz schon festgebunden ist. Und zwar genau dort, wo dein Schatz ist. Und ich habe da lang drüber überlegt, ob ich das wirklich so hart formulieren möchte, weil ich euch wirklich alle lieb habe. Also bestimmt alle. Und doch möchte ich es dir zumuten heute. Vielleicht ist dein Glaube an einem Punkt eingefroren. Vielleicht ist dein Glaube an einem Punkt stehen geblieben und kommt nicht mehr weiter, weil dein Herz nicht frei ist. Du kannst es Jesus gar nicht geben, weil es gebunden ist. Anschätzen. Und lasst euch bitte nicht täuschen. Schätze sind nicht automatisch Autos oder Boote. Schätze sind die Dinge, die wir wertschätzen. So, wie können wir jetzt weiterkommen? Wie können wir uns entwickeln? Wie können wir eine Freiheit erleben? Jesus sagt, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wisst ihr, Jesus sagt das immer wieder. Er kommt immer wieder auf diesen Punkt. Er sagt, Errettung hängt davon ab, dass ihr an mich glaubt. Das ist so und darum brauchen wir auch nicht rütteln. Das ist definitiv so. Aber euer Leben, wie ihr es führt, wie ihr es hier erlebt, auf dieser Erde, diese Freiheit, die Gott verspricht, die werdet ihr nur erleben, wenn ihr auch das tut, was er sagt und nicht einfach nur glaubt, sondern wenn ihr handelt danach, wenn ihr das wirklich umsetzt, was er sagt. Und zum Thema Besitz sagt Jesus eine ganze Menge. Ein Beispiel, er schickt seine Jünger los, sie sollen evangelisieren. Und da sagt er zu ihnen, er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot, keine Vorratstasche mit und steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Und jetzt denkst du, Jesus, was stimmt mit dir nicht? Gönnst du deinen Jüngern keine Klamotten? Gönnst du denen nicht das Brot zum Essen? Oder weiß er einfach nur, sie werden es eh alle geschenkt kriegen? Jesus schickt seine Jünger nicht einfach so los, sondern er schickt sie mit einem ganz krassen Auftrag. Sie sollen gehen, sie sollen heilen, sie sollen Dämonen austreiben, sie sollen den Kampf mit der geistlichen Welt aufnehmen. Und Jesus weiß, er sagt, diesen Level eures Glaubens werdet ihr nicht erreichen, während ihr gleichzeitig am Besitz hängt. Ihr müsst das, was euren Besitz ist, loslassen können, damit ihr frei werdet, das andere zu erleben, das Reich Gottes zu sehen in deinem Alltag, dort, wo ich dich hinschicke. War das nur eine Situation von vielen? Jesus sagt über sich selber, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Und das war nicht irgend so ein philosophisch-romantisches Zeug. Jesus meint das ernst. Jesus sagt, ich bin auf diese Welt gekommen, um euch zu lieben, um euch zu befreien, um den Himmel auf die Erde zu bringen und dazu kann ich keinen Besitz brauchen. Der steht mir im Weg. Jesus war kein Schwabe. Das können wir nicht greifen. Wie? Ein komplettes Loslösen von Besitz, das geht doch gar nicht, oder? Das ist doch Lebensinhalt, das ist doch Ziel, dazu sind wir doch da. Halt es für einen kurzen Moment mal aus. Jesus ist wirklich radikal. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus, geht es um Prioritäten im Leben. Jesus, geht es darum, was wir an die erste Stelle, an die zweite, an die dritte Stelle rücken. Und jetzt machen wir ganz kurz nur so einen Selbsttest. Wenn du jetzt aufschreiben solltest, was steht wirklich an erster Stelle, zweiter Stelle, dritter Stelle in meinem Leben? Was würdest du jetzt notieren? Paulus beschreibt die Konsequenz aus diesen Prioritäten und sagt, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Jemand hat mich mal gefragt, Mike, warum predigst du so viel mit persönlichen Beispielen? Und sage ich immer, weil ich nichts anderes habe. Ich kann letztlich nur das weitergeben, was ich persönlich erlebe. Und ich bin, was meinen Glauben und meine Jüngerschaft angeht, sehr selbstbewusst. Ich weiß, dass Gott mich viele Schritte schon geführt hat. Und ich heute an einem Punkt stehen darf, wo ich mich selber als reifer empfinden kann, als noch vor 20 Jahren. Und das ist gut so. Und damit sage ich jetzt nicht, um Kritik vorzubeugen, dass ich fertig wäre. Das will ich nicht sagen, aber ich bin Schritte gegangen und deshalb nehme ich euch immer wieder mit rein in diese persönlichen Beispiele. Richtet euer Denken auf die himmlische Welt aus und nicht auf die irdische. Als wir ICF gestartet haben, bei uns im Keller, da hatte ich viele Gedanken und viele Zweifel um das Thema Theologiestudium. Und ich kam an den Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich muss noch Theologie studieren. Das haben Leute zu mir gesagt, die haben gesagt, du kannst nicht eine Kirche gründen ohne Theologiestudium. Und ich selber habe das dann auch gedacht. Und der Punkt war vor allem, ich dachte, es geht gar nicht ohne. Du kannst einen Hauskreis gründen, ja, aber eine Kirche leiten, das geht nicht. So, und ich bin kurz bevor ich mich angemeldet habe, ich hatte schon alle Infos und alles, bin ich ins Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, bevor ich das jetzt mache, möchte ich doch schon auch gerne mal wissen, was du davon hältst. Und Gott hat in wenigen Momenten in meinem Leben wirklich deutlich gesprochen, als ob ich eine akustische Stimme höre. Und Gott hat in diesem, ich weiß nicht, stand im Keller unten bei uns, habe auf die Leute gewartet und gebetet und auf einmal höre ich so in meinem Kopf drin die Stimme und Gott sagt, Mike, du hast alle Freiheit. Du kannst Theologie studieren. Aber nicht für mich. Ich erlaube dir das. Du kannst das machen. Du kannst Theologie studieren. Du wirst viel lernen. Du wirst viel Stress haben. Hat er mir auch angekündigt. Er war fair. Also, aber du musst wissen, du wirst es nur für dich tun, nicht für mich. Die Kirche, die ich dich aufbauen lasse, braucht keinen theologischen Abschluss. Und dann habe ich auf einmal gerafft, richtet euer ganzes Denken auf das Himmlische aus und nicht auf das Irdische. Und ich habe gemerkt, hey, himmlisch ist es so, dass Gott mir zusagt, er braucht es nicht, weil er hat schon einen theologischen Abschluss. Irdisch gesehen war ich felsenfest davon überzeugt, dass ich das brauche. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die hat sich scheiße angefühlt. Ich habe die Entscheidung getroffen, Gott zu vertrauen. Ich habe gesagt, okay Gott, dann spar mir bitte den Stress, ich habe auch so genug, dann gehen wir den Weg anders. Und heute stehe ich an einem Punkt, wo ich froh bin, dass ich den Weg so gegangen bin. Es gibt immer noch Momente, wo ich denke, es wäre einfacher, ich hätte diesen Abschluss. Aber ich merke, es geht auch so und Gott macht sein Ding. Was hat einen hohen Stellenwert in deinem Leben? Ich tauche mit euch jetzt ein in eine Bibelstelle, die hat es ehrlich gesagt ziemlich in sich. Es ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt, das ist ein Teil, in dem Jesus ziemlich an uns kitzelt. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch eurem Leben keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viel Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an. Wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch selbst, König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jener Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich diese Stelle schon gelesen habe. Aber als ich diese Woche nochmal durchgegangen bin, ist bei mir wirklich ein Groschen gefallen. Ich habe gemerkt, unfassbar deep, diese Stelle. Du musst dir mal die Punkte anschauen, die Jesus anspricht an dieser Stelle. Essen und Trinken. Das ist die Grundversorgung von uns Menschen. Das, was für uns hier im Raum Reutlingen und so eher kein Thema ist, spricht da aber an. Kleidung. Hey, Kleidung ist nicht nur Kleidung, das wissen wir. Es geht um unseren sozialen Stand. Wie werden wir angesehen in unserem Umfeld? Seid ihr nicht wichtiger? Jesus spricht über Bedeutung, über Bedeutsamkeit im Leben. Hey, das ist einer der tiefsten Sehnsüchte, die in uns stecken. Bedeutung zu haben, jemandem wichtig zu sein. Dass es jemand gibt, der unruhig wird, wenn du nicht da bist. Lebenslänge. Gesundheit. Wisst ihr, wie viele Milliarden Jahr für Jahr in Deutschland ausgegeben werden, in dem Versuch, dein Leben auch nur einen Tag zu verlängern? Sorgen. Der innere psychische Zustand. Wie geht es mir da drinnen, wo niemand hingucken kann? Merkt ihr, wie allumfassend Jesus hier ausholt? Es ist unfassbar. Jesus ist so ein brillanter Redner. Er schafft es mit 5, 6, 7 Sätze, das ganze Leben zu tangieren. Und jetzt sagt er, hey, mit diesem Leben, und vielleicht betrifft dich das eine überhaupt nicht. Vielleicht sagst du, ach, Kleidung, da mache ich mir überhaupt null Gedanken drüber. Aber Essen ist dein Ding. Oder nicht essen. Oder weiß der Geier, eins dieser Punkte trifft jeden von uns. Wie sollen wir damit umgehen? Martin Luther übersetzt das so, er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und wir lesen das einfach so schnell drüber weg und fangen an, fromme Konstrukte zu bilden aus Bibelversen über was, was da gar nicht steht. Ich habe über viele Jahre hinweg, fast Jahrzehnte hinweg, hat man mir diesen Bibelvers so beigebracht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, weißt du, und dann wird das alles andere nicht mehr so wichtig. Aha. Aber blöd, gell? Wohnung ist trotzdem wichtig. Gesundheit ist trotzdem wichtig. Besitz ist etwas Wichtiges. Bis ich mal geschnallt habe, das steht da überhaupt nicht. Jesus sagt nicht, trachtet nach dem Reich und dann wird alles andere unwichtig. Er sagt etwas, was wir nicht glauben. Behaupte ich jetzt mal per se, hier drin, so gut wie keiner wird das wirklich glauben. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und das andere wird euch alles zufallen. Zwei Worte, die man angucken muss. Das erste ist trachten. Was ist trachten? Trachten ist eine andauernd wiederkehrende Handlung. Es ist kein einmaliges Ding. Trachten meint etwas, was man immer und immer und immer wieder tut. Trachten meint suchen. Und zwar nicht suchen nice to have, sondern wenn du mal deinen Schlüssel verloren hast, wenn du deinen Geldbeutel oder noch schlimmer dein Handy und du fängst an zu suchen, dann trachtest du. Dann tust du alles, dann wirst du alles in Bewegung setzen, dann gibst du Vollgas, dann tust du das Unterste zu Oberst und dann machst du alles, um dieses Ding wieder zu finden. Das ist Trachten. Haben wollen, besitzen wollen, das ist Trachten. Du kannst mal reinfühlen in dich, wenn es sowas gibt, was du dir so sehnlich wünschst. Das ist Trachten. Und jetzt geht es eigentlich noch einen Schritt weiter. Und das sind Kinder so viel ehrlicher. Aber wir fühlen das Gleiche. Es gibt Dinge im Leben, von denen sind wir überzeugt, wenn wir die haben, wird alles anders. Ich finde das so witzig. Ich bin mit einem kleinen Bub hier aus der Kirche unterhalten. Und der hat sich einfach einen Bogen gewünscht. Pfeil und Bogen. Was relativ Simples. Ja, aber ihr hättet ihn reden hören müssen. Wenn ich einen Bogen hätte, ich wäre ein Jäger. Mir wäre es nie wieder langweilig. Mein ganzes Leben wäre ein komplett anderes. Und du denkst dich, oh Bub, hör dir selber mal zu. Wenn ich den Job hätte, wenn ich den Abschluss hätte, boah, wenn ich das Haus hätte, mein Leben wäre ein komplett anderes. In dem Moment, wo du denkst, dass dein Leben ein anderes wäre, bist du dabei zu trachten. Das sind die Dinge, nach denen wir trachten. Und hier sagt Jesus, Priorität. Mach das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, das, was er will, sein Willen, die Umsetzung seines Willens, zu dem, was du trachtest. Setz das an die Stelle, was du trachtest, und dann passiert etwas, was völlig crazy ist, was wir nicht glauben können. Dann wird sich das andere danach einordnen und dir zufallen. Leute fragen mich immer wieder, wenn ich sage, ich bin Christ, dann sagen sie, glaubst du an Zufälle? Vielleicht, das kommt ganz drauf an, wie du Zufall definierst. Wenn ein Zufall etwas ist, was plötzlich passiert, was in dein Leben eingreift, ohne dass du Stress hattest, ohne dass du etwas dafür tun musstest, natürlich gibt es Zufälle. Wenn du aber sagst, ein Zufall ist etwas, deren Quelle ich nicht zuordnen kann, also es passiert aus dem Nichts heraus, und sage ich, es gibt keine Zufälle. Gott sagt, wenn wir seine Priorität zu unserer Priorität machen, werden dir Zufälle geschehen. Ey, und wenn ich jetzt anfangen würde mit persönlichen Beispielen, über Zufälle in meinem Leben in den letzten 20 Jahren. Wir wären in 2 Wochen noch hier und ihr werdet alle kaputt am Boden liegen. Mein Leben ist voller Zufälle. Dinge, für die ich nichts tue. Dinge, wo ich keinen Stress mit habe. Kein Stress, merkt ihr was? Die Serie schließt sich. Gott sagt, wenn du seine Priorität zu deiner Priorität machst, dann werden dir Zufälle geschehen und dein Stress wird sinken. Dein Stress wird abnehmen, weil ich dir Dinge geschehen lasse in deinem Leben, in dem Wissen, dass du das alles brauchst. Gott weiß das. Zum Abschluss dieser Serie möchte ich dir ein Ding mitgeben. Eine Sache, die du aus dieser Serie mit herausnehmen kannst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wisst ihr, das passiert nicht zufällig. Das passiert nicht by the way. Das passiert nicht, weil du in Gottesdienste gehst. Das passiert nicht, weil du in Small Group gehst. Das passiert nicht, weil du Podcasts hörst. Das passiert erst in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst. Du musst persönlich eine Entscheidung treffen, dein Herz zu lenken. Zu sagen, hey, ich lebe nicht einfach nach meinem Lust und nach dem, was mein Herz mir sagt, was gut für mich wäre, sondern ich entscheide mich, mein Herz zu lenken, meinem Herz zu sagen, wo es hin soll. Nach meinem Herz hätte ich Theologie studieren. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Die hat sich nicht gut angefühlt, aber es war die Wahrheit. Und die Wahrheit macht dich frei. Und ich möchte dich einladen, in deinem Leben eine Entscheidung zu treffen. Ein ganz kurzes Gebet zu sprechen. Das kannst du jetzt tun oder zu Hause in den nächsten Tagen, irgendwann. Und ich möchte dich einladen, dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ich möchte nicht nur glauben, was du geredet hast. Ich möchte das tun, ich möchte danach leben, ich möchte so handeln. Jesus, von mir aus kann ich das nicht. Ich brauche deine Hilfe dazu. Bitte komm mit deinem Heiligen Geist und hilf mir, Prioritäten in meinem Leben zu setzen.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.